Also, unser Thema war Netze. Wir sind jetzt gerade bei Subnetzen. Es gibt große Netze und jeder Netz hat bestimmte Unternetze. Die Frage, wie werden die verwaltet oder wie kann man die am besten in den Griff bekommen? Wenn man viele Netze hat, dann ist zentrale Verwaltung sehr, sehr aufwendig. Deshalb ist es besser, wenn man das Ganze versucht, dezentral zu halten, also die Verwaltung an die Netzbetreiber selber zu delegieren. Und das nicht nur bei den größeren Netzen, sondern auch bei den kleineren. Also von oben bis unten wird es einfach immer weiter delegiert, bis es schließlich bei den Rechnern selber landet. Das bedeutet, wir haben bei den Subnetzen eine Verwaltung der Paketvermittlung direkt ganz unten, bei dem ersten Rechner, der überhaupt da ist, bei dem Router. Der Router versucht direkt aufzusetzen, wie er entscheidet, ob ein Paket entweder im lokalen Netz bleibt oder ob es in ein höheres Netz weitergeschlossen werden muss. Wie funktioniert das? Das geht mit einer Maske. Und zwar gibt es für jeden dieser Router, für jedes Subnetz eine Nummer und die Adresse, die dann der Sender angibt, wird mit einer Maske versehen und geguckt, ob es mit der Maske geendet Subnetznummer rauskommt. Wenn ja, ist es okay, dann ist es im Subnetz nötig. Wenn die Subnetznummer nicht rauskommt, heißt es, dass es nach außerhalb gedacht ist und da muss es zum Router weitergeleitet werden. Das heißt, der Router wird damit automatisch angesprochen. Ein Beispiel. Wenn der Rechner 160 in dem Netz ist, hier in dem vierten Netz, in diesem kleinen Subnetz, das sind die ganzen Bits, dann, und wir haben eine Maske, die lautet 255, 255, 255, 0. Das sind alles Einsen bis auf den Rest. Dann bedeutet es, wenn ich mit der Maske ein AND mache, mit dem entsprechenden, mit dem entsprechenden Adresse, dann wird das hier, kommt dann raus, und das ist gerade die Nummer des Subnetzes. Das ist die Subnetznummer. Das heißt, diese Subnetznummer wird mit diesem angesprochen. Der Router muss nicht in Erscheinung treten, sondern stattdessen der Rechner, der die Nummer 160 hat, wird sich angesprochen fühlen im Netz. Während als eine andere Nummer, die rauskommt, dann würde der Router sich angesprochen fühlen und sagen, oh, ein Paket, ich schicke es mal weiter an meinen nächsten Nachbarn, der auch was vermittelt, und schickt es ins Netz eine Etage höher. Und da wird es dann weiter behandelt. Dort wird das Gleiche gemacht und dann geht es Stück für Stück hoch und man guckt dann, wo eigentlich das Ganze vorhanden ist, welche Netznummer da gefragt ist. Das ist also der Grundmechanismus. Deshalb muss jeder Rechner im Netz muss bei seiner Einstellung eine Subnetznummer haben und er muss, genauer gesagt, hier eine Maske haben, die abtrennt, was ist von der ganzen Adresse eigentlich Subnetznummer und was ist lokale Nummer. Üblicherweise macht man die Trennung genau bei einem Punkt. Das heißt, diese Nummer hier ist beispielsweise die Rechnernummer. Man kann auch einen Punkt vorher nehmen, das ist die ganze Nummer, die Rechnernummer, aber man macht immer bei Punkten. Theoretisch, durch diese Maske kann man aber beliebig, auch ein Bit früher oder später, das Ganze mappen, sodass man dann eine andere Subnetzadresse rausbekommt, dass mehr Subnetznummern möglich sind. Gut, das ist also relativ flexibel, das ganze System. Insgesamt sieht es so aus, dass wir das gesamte Netzsystem einen Baum bildet. Dieser Baum ist hier gegliedert durch verschiedene Domainnamen. Das Ganze ist in der Hierarchie von Domänen. Und Sie sehen, hier unten gibt es die Informatik mit dem Rechenzentrum und beziehungsweise verschiedene andere Studentennetze, sonstige Netze, Netze von Professuren und die dann wiederum der Uni unterstellt sind und die wiederum direkt deutschlandweit bekannt sind. Und in Deutschland geht es weiter, bis nach oben zu einer Route. Diese Route ist normalerweise nicht als solche gekennzeichnet, die sozusagen ohne einen Namen. Und da gibt es so ungefähr nun 7 Stück, glaube ich, oder 8 verschiedene auf der ganzen Welt, verschiedene Vermittlungsrechner, die repliziert sind, die sich synchronisieren müssen. Zu viele dürfen nicht sein, weil ja jede Route irgendwo nicht mehr weiterreichen kann im Dienst. Sie muss sich also synchronisieren mit den anderen, sodass alles konsistent ist, was sie tun. Deshalb sind diese einzelnen Baumrechner sind jeweils immer nur weniger repliziert, wenn sie da sind. Oder es ist nur einer. Im Detail sieht es so aus, dieses Domain-Name-System, im Unterschied zu unseren IP-Adressen, das Domain-Name-System ist unabhängig davon, verwendet also einen Namensbaum, und zwar als Namensraum, den Baum, ähnlich vom Unix-Dateisystem. Jeder Knoten hat bis zu 63 Zeichen und die Wurzel hat die Länge 0, das heißt, die hat keinen Namen. Große Kleinschreibe für Irrenwand, wir haben also wesentlich weniger Zeichen, die notwendig sind, um das zu beschreiben. Der Domainname eines Knotens ist gerade die Liste, das heißt, wir packen alles zusammen, beginnt mit der Wurzel. Wobei die einzelnen Namen durch Punkte miteinander getrennt sind. Und wenn es mit einem Punkt endet, ist es ein absoluter oder vollkartierter Domainname. Beispielsweise dieser hier, den kann der Punkt enden lassen. Konkret gibt es dazu Services, die ich schon genannt hatte. Wenn man eine Nummer hat, kann man den Namen dazu versuchen zu finden. Beispielsweise durch einen NS-Lookup-Aufruf, wenn Sie eine Konsole haben, tippen einen NS-Lookup, ist auch vom normalen Rechner immer vorhanden, und Sie geben den Namen ein, kommt automatische Information, welche Adresse davon vorhanden ist. Das ist die Adresse von dem Server, der den Namen für den DNS-Server, und das ist sozusagen die Adresse dann von dem Namen. Umgekehrt, wenn Sie die Adresse eingeben als Nummer, kriegen Sie hinter den Namen raus. Das leisten es DNS-Server beides in beiden Richtungen. Okay, das waren die Dienste im Netz, die Sie benutzen können. Und jetzt kommen wir auf etwas Interessanteres, das sind nämlich die Dienste, die Sie benutzen können und konkret ansprechen mit Ihrer Programmierung, um die Programme miteinander reden zu lassen. Sie wissen jetzt, wie das System im Hintergrund funktioniert, auf was Sie basierend aufbauen. Die Frage ist jetzt, welche Mechanismen können Sie nutzen, um das Ganze zu benutzen, um tatsächlich diese Dienste in Anspruch zu nehmen. Da gibt es verschiedene Konzepte für Kommunikationsmechanismen. Ein wichtiges Konzept ist die sogenannte verbindungsorientierte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Und da ist ein hervorragender Vertreter dieses Konzepts, ist das sogenannte Socket-Konzept. Was ist das Socket-Konzept? Erstmal fragen, wer hat schon mal einen Socket programmiert? Keiner, der Sockets programmiert hat? Okay, dann lohnt es sich ja nicht aus. Sie haben schon. Okay, Sockets. Nun, im Prinzip ist Sockets ein asymmetrisches Kommunikationsmodell. Es gibt zwischen den beiden Partnern jeweils eines ausgezeichnet. Einer als Kunde und der andere als Server. Client-Server. Wir haben also ein Client-Server-Modell in der Kommunikation. Das sieht so aus, dass beide jeweils einen Aufruf machen müssen, Socket, und damit wird das Socket erstmal verbunden miteinander. Das heißt also konkret, es gibt da einen Kommunikationspunkt, der etabliert wird. Weiterhin, das ist voll symmetrisch, weiterhin wird dieser Socket oder Kommunikationspunkt noch benannt, ein Bind. Man kann das entsprechend dann benennen, so dass es plausibel ist, wie das heißt. Das ist alles noch symmetrisch. Und dann kommt die Asymmetrie. Ich habe nämlich hier einen Connect und auf der anderen Seite ein Listen. Der sagt, ich hätte gerne eine Verbindung, und der hat inzwischen unabhängig davon gesagt, horch mal auf der Leitung, ob irgendjemand meinen Dienst haben will. Und dann, wenn sobald der erste Connect kommt, dann wird tatsächlich auch das akzeptiert und eine Verbindung aufgesetzt, sodass der Client etwas senden kann, der empfängt es und umgekehrt der Sender kann auch etwas diesem Client zurückschicken. Das ist die Standardkommunikation, die läuft und läuft und läuft und läuft. Und irgendwann sagt der Kunde, Dankeschön, das war's, und bricht die Verbindung ab und macht ein Close. Und damit ist auf dieser Seite die Kommunikation zu Ende. Der wird normalerweise danach wieder zurückgehen und weiter listen. Es kann aber sein, dass es irgendwann auch mal zu Ende ist und dann macht er auch sein Close. Das ist also noch symmetrisch. Dagegen hier in der Mitte die Kommunikation, gerade in die Initiierung, ist asymmetrisch. Der Server wartet auf den Kunden. Der Kunde ist der Entscheidende, der das Connect macht, nicht der Server. Okay, das war ein Konzept. Gucken wir mal ein anderes Konzept an, ein wichtiges Konzept, was auf fast allen Rechnern existiert. Das können Sie programmieren, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Eine andere Idee zu der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation sind sogenannte IP-Ports. Genau gesagt, es sind Ports. Das Port-Konzept an dieser Stelle bedeutet, man hat Kommunikationspunkte und die sind durchnummeriert. In der Implementierung ist es IP-Ports. Das heißt, dieses Port-Konzept ist bei dem IP-Protokoll implementiert. Und das macht es so, es hat Knotenpunkte, die man ansprechen kann und die Dienste ermöglichen. Und diese Dienste muss man dann nur sagen, diesen Port will ich und ist mit diesem Port meistens auch ein Dienst verbunden. Es wird eingeteilt in sogenannte well-known Ports, also Konventionen, die sind nicht formal definiert, sondern nur konventional. Es sind die ersten 1024 Stück sind belegt. Danach registered und dann gibt es Präferate oder dynamische Dinge, die hier hinten sind. Bis zu 32 Bit, wie Sie sehen. Mit anderen Worten, wenn Sie selbst was programmieren und Sie haben einen Spezialdienst, dann legen Sie den hier in die hinteren Nummern rein, dann sind Sie sicher, Sie stellen nichts, was hier vorne von sich geht, was da ist. Was geht da normalerweise vor sich? Nun, da gibt es diese well-known Ports, die sehen beispielsweise so aus. Port Nummer 80 bei TCP/IP hat Services, beispielsweise HTTP-Service, der hängt immer auf Port Nummer 80. Benutzen tut er das TCP-Protokoll auf IP aufsetzend. FTP hat Nummer 21, SMTP, das ist also in diesem Fall also der Dateidienst, das hier ist für E-Mail entsprechend 25 und so weiter und so fort. Was interessant ist, hier beispielsweise ein Dienst hat zwei verschiedene Ports, kann aber auch zwei verschiedene Protokolle haben. Die Protokolle sind mit dem Port verbunden. Und da gibt es verschiedene Protokolle. Es gibt außer dem TCP-Protokoll auch UDP. Das hat keine Garantie, dass das, was man schickt, auch empfangen wird, aber es ist schnell. Deshalb für schnelle Dienste, wo man nicht nachkontrollieren muss, ob auch alles angekommen ist, nimmt man UDP, für langsame, genaue Dienste TCP. Beides setzt auch auf den IP-Ports, also auf dem allgemeinen Port-Konzept. Gut, gibt es Fragen dazu?
Wann will ich nicht wissen, ob etwas angekommen ist?
Bitte?
Was wäre ein Beispiel für einen Dienst, wo ich nicht wissen will, ob was angekommen ist?
Beispielsweise Sprache. Wenn Sie über Voice-over-IP haben und Sie verwenden Sprachpakete, dann ist egal, ob mal für 2 Millisekunden ein Sprachpaket weggefallen ist, Sie verstehen immer noch, was derjenige sagt. Gar kein Problem. Da ist eine Menge Redundanz drin in der Sprache. Nicht dagegen, wenn Sie, Kontendaten schicken. Da dürfen bestimmte Zahlen nicht fehlen. Okay? Das ist der Unterschied. Deshalb verwendet man unterschiedliche Protokolle. Gut, weitere Fragen? Wenn Sie keine Fragen haben, dann würde ich Sie mal was fragen. Es gibt Sockets und IP-Ports zur Kommunikation. Was ist richtig? zur Benutzung von IP-Ports benötigt man Sockets oder zur Benutzung von Sockets benötigt man IP-Ports oder beide sind unabhängig voneinander. Das ist jetzt eine Frage der gedanklichen Logik. Sie dürfen ruhig einen Nachbarn fragen, falls der es weiß. Und dann kann ich natürlich ganz konkret, wenn Sie sich geeinigt haben, okay, wer ist für Nummer 1? Wer ist für Nummer 2? Wer ist für Nummer 3? Gar nicht mehr so viele. Was ist wichtig? Nun, ich bin der Meinung, Nummer 3 ist wichtig. Warum? Ganz einfach. Sockets und IP-Ports sind Punkt-zu-Punkt-Kommunikation-Konzepte und Implementierung von Konzepten. Das bedeutet, die können total unabhängig voneinander existieren. Man kann ein Augenblick, ich lasse mich bitte ausreden, bevor Sie mir etwas sagen. Man kann durchaus ein Socket benutzen und zugrunde liegt kein IP-Protokoll, sondern ein ganz anderes Protokoll. Gibt es auch. Man braucht für Sockets kein IP. Andersrum, IP-Ports sind Low-Level, Sockets sind High-Level. Das bedeutet, IP-Ports kann man auch unabhängig von Sockets benutzen, die werden auch von anderen benutzt, nicht nur von Sockets. Sockets können auf IP-Ports aufsetzen, müssen aber nicht. Es im Prinzip sind es zwei Konzepte von Punkt-zu-Punkt-Kombination und die Implementierung von einem Konzept durch ein anderes konkret sind unabhängig voneinander. Hauptsache, Sie implementieren es direkt. Und jetzt kommen Sie.
Ja gut, ich stimme Ihnen zu, dass man Sockets unabhängig von IP-Ports verwenden kann, aber in der Regel ist es doch so, dass IP-Ports normalerweise auf dem Port ein Socket läuft, damit der Dienst nach unten was tut. Also hier ist zumindest keine Ausnahme.
Ja, es ist so, dass man in der Praxis sehr oft beides zusammen verwendet, vollkommen richtig. Aber von dem logischen Konstrukt her, vom Konzept her, sind die beiden eigentlich getrennt.
Aber die IP-Ports sind ja keine sagen nur, hallo, ich bin hier, dahin hätte ich gerne
Daten. Beides sind Punkt-zu-Punkt-Konzepte, vollkommen richtig. Und die Frage, wie man Sockets implementieren kann ohne IP-Port, ist eine zweite Frage.
Nee, darf ich gar nicht. Okay. Die Frage ist, wie teile ich einen IP-Port mit? Also ich meine, ich sage, ich spreche jetzt mit Port, keine Ahnung, 5700. Wie weiß der Dienst, wie man damit umgehen kann? Und das ist halt entsprechend normalerweise immer Sockets implementiert. Da sieht das IP-Port kein.
Man kann auch IP-Ports ohne Sockets benutzen. Es gibt diverse Konzepte, die funktionieren durchaus, beispielsweise RPCs oder ähnliches. Aber da kommen wir noch drauf. Gut, also jetzt, was ich mit dieser Frage bestreckte, war einfach nur, die zur Erkenntnis zu bringen, Sockets und Ports sind einfach Punkt-zu-Punkt-Kommunikationskonzepte, und vom Konzept her erstmal unabhängig von der Implementierung. Natürlich verbindet man manche Dinge in Kombination für die Implementierung, aber vom Konzept her sind sie erstmal gedanklich getrennt. Das war alles, was ich rüberbringen wollte. Okay. Gucken wir uns an, wie es implementiert ist. Ich habe hier mal eine Beispielimplementation in Python Ihnen zum Überlegen gegeben. Das sind zwei Stück. Das eine sind Server, das andere ist Client. Was macht man, um sowas durchzuführen? Man muss erstmal das Ganze initialisieren. Das ist hier für den Server. Der wird genau, bindet solch ein, mit Hilfe eines Sockets, bindet er das Ganze an. Da sind Ports entsprechend verwendet, okay, im Prinzip, aber nur das Konstrukt. Und dann macht er einen Listen. Das ist das Asymmetrische. Hier wird das Gleiche durchgeführt und dann macht sie ein Connect. Das heißt, der Kunde möchte etwas vom Server. Und sobald der Listen macht, dann kann der Connect auch tatsächlich durchgeführt werden. Und der versucht etwas zu senden und der holt sich das. Wenn er es geholt hat, sagt er, okay, angekommen, dann kann er weitermachen. So dass es im Prinzip an dieser Stelle immer läuft, der holt sich das, received, und der sendet etwas. So lange, bis er fertig ist, er macht ein Close und damit war es das, der Client. Und der hier sagt, okay, wenn das zugemacht wurde, dann hört er auf und dann macht er ein Break, wenn keine Daten mehr da sind. Im Prinzip, wenn dieses Ding zu ist, dann macht er ein Close, dann ist es fertig. In anderen Worten, wir haben hier so ein asymmetrisches Modell für Client-Server-Kommunikation, besteht auf Socket-Basis. Die Sockets holen wir aus einem Modul, was in Python existiert. Wir können damit das Listen oder Receive oder Send direkt aufrufen. Wir müssen da nichts weiter tun. Das funktioniert relativ problemlos. Den Kommunikationsport sagen wir, sodass die beiden sich synchronisieren können darüber, als Punkt zu Punkt, aber wie das implementiert ist, dieses Port-Konzept, das soll uns egal sein. Ob mit IP-Ports oder mit irgendwelchen anderen, wie auch immer. Hauptsache, wir haben einen Punkt gefunden. Okay, das war ein Beispiel. Interessant übrigens, wenn Sie das mit dem klassischen vergleichen, dem klassischen Socket-Konzept, an dieser Stelle fehlt ein Bind. Hier haben wir ein Bind, aber hier war kein Bind. Wir fragen, warum? Nun, bei der Initialisierung wird es automatisch mitgemacht. So dass es, hier, ich habe es extra nochmal notiert, so dass man da das nicht extra machen muss. Das kann man also weglassen davon. Ansonsten ist es schon so, wie das klassische Socket-Konzept es vorsieht, diese Python-Implementierung. Das war ein Konzept für Kommunikation zwischen Rechnern auf verschiedenen innerhalb des Netzwerkes. Sockets sind wichtige Sachen, es gibt aber noch mehr und anderes. Das ist ein anderes Konzept, nicht Punkt zu Punkt, sondern Name Pipes. Name Pipes ist eine Möglichkeit, von einem Prozess zu einem anderen Prozess auf einem anderen Rechner was zu schicken. Unter Unix gibt es Name Pipes, allerdings nur lokal. Das heißt, klassischerweise sind das Special Devices, die gibt es nur innerhalb eines einzigen Rechners. Man kann also zwischen Prozessen auf demselben Rechner eine Kommunikation aufbauen, nicht aber über ein Dateisystem oder über die entsprechenden Netzwerke. System 5 hat damals was Neues eingeführt. Die haben Sockets eingebunden und heutzutage macht man gerne Sockets, um auf demselben Rechner zwei Prozesse miteinander kommunizieren zu lassen oder auch über das ganze Netzwerk hinweg. Das funktioniert ganz gut mit solchen Sockets. Name Pipes sind heutzutage in Linux auch schon weiter. Da kann man das, so ähnlich wie Windows es dann vorgemacht hat, mit einem allgemeinen Namen versehen. Und da sieht es so aus, wenn man hier eine Namepipe generiert, dann ist das ein Objekt im globalen Namensraum, hat die gleichen Zugangsrechte, die gleichen Probleme wie alle anderen Objekte, Prozesse, Daten und sowas alles. Interessant ist, dass da ein sogenannter UNC-Name verwendet wird, das heißt Unified Naming Convention, nicht verwechseln mit URL. Das ist Universal Resource Locator, die sie normalerweise im Internet verwenden. Wie funktioniert das? Nun, dieser UNC-Name sagt einfach Doppelstrich für Wurzel, dann Computername im Netzwerk, dann das Schlüsselwort Pipe und dann den Namen, den sie gegeben haben. Und damit können Sie einen anderen Rechner innerhalb des Netzwerks ansprechen, genau, und dem auf diese Pipe etwas schicken und der kann es lesen. Im Unterschied zu Unix-Pipes, die nur eine Richtung haben, sind die Windows-NT-Pipes in beiden Richtungen. Eine Pipe kann sowohl gelesen als auch geschrieben werden von beiden Partnern. Das ist ein Unterschied. Da muss man halt zwei aufmachen, Unix. Lokale Pipes, da macht man nur einen Punkt. Das heißt, auf demselben Rechner kann man auch ebenfalls eine Name-Pipe aufmachen und damit zwei Programme miteinander kommunizieren lassen, auf demselben Rechner. Zwischen Windows und Unix gibt es auch entsprechende Möglichkeiten, aber da braucht man zusätzlich zusätzliche Software zum Installieren, damit diese Mailpipes auch funktionieren zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen. Gut. Das war Netzwerkkommunikation. Gibt es Fragen dazu? Netzwerkkommunikation, die wichtigsten Kommunikationsmittel. Es gibt noch viele andere, die auch UDP nutzen, beispielsweise Mailbox-Servers und so weiter. Aber die lassen wir mal weg. Das ist eine Spezialverlegung. Ich wollte Ihnen nur zeigen, es gibt Möglichkeiten und die können Sie auch in Python nutzen. Jetzt die Frage, wie programmieren Sie das? Was müssen Sie beachten beim Programmieren? Nun, wir kommen jetzt zu dem noch konkreteren Ding. Wie schaffen Sie in Ihrem Programm, dass das Ganze zusammenwirkt? Typisches Beispiel dafür ist das Client-Server-Modell. Das heißt, dass Sie asymmetrisch aufsetzen und sagen, ich als Client benutze nur Dienste, die ein anderer, der Server, bereitstellt. Typische Dinge dafür sind sowas wie Rechnerleistung, High-Speed-Computing, Datenbestände, Datenspeicher und so weiter und so fort. Das alles stellt der Server bereit. Ihr Client nutzt es, indem er eine Anfrage stellt. Der Client bedeutet ein System, also Ihr Programm, was Sie programmieren. Der Server dagegen ist normalerweise von Ihnen nicht programmiert. Sie können einen Server programmieren für ein kleines System, was Ihr Operativsystem ist, aber für größere Dienste haben die andere Leute schon gemacht. Sie müssen nur wissen, wie man ihn anspricht. Beispiel ist WWW-Browser. Ihre Browser sind Clients, die stellen Anfragen an einen Server. Der Server gibt Ihnen die Seiten zurück. Protokoll ist HTTP. Benutzt meistens TCP. Auch TCP-IP. Was passiert konkret? Konkret fängt es damit an, dass der Client eine Nachricht sendet und er sagt, diesen Dienst bitte. Der Server nimmt die Nachricht an, führt den Dienst aus, sendet das Ergebnis zurück. Oder wenn Fehler aufgetreten ist, was schiefgelaufen ist, Client nimmt das Ganze, macht weiter damit. Und so sieht das Ganze als Dienst aus. Wir haben also einen Client und einen Server. Der Client versucht, eine Anfrage zu stellen. Die Anfrage läuft durch das ganze Netzwerk durch, geht über einen entsprechenden Port weiter über die TCP-IP-Schichten, durch die ganze Transportschicht, übertragen durch einen Router und da kommt zum ersten Mal die Struktur rein, wo man mit Intelligenz reden kann. Die Router haben verschiedene Schichten und je nach Netzwerkgerät, Router haben auch eine IP-Schicht drin. Andere haben die nicht und verwenden nur direktes Mapping oder nur Repetition, also Repeater zum Beispiel, wo ein physikalisches Signal rein, physikalisch rausgeht. Hier haben wir noch eine Intelligenz drin, die das Ganze die gucken kann, in welches Netzwerk überhaupt das Signal vorgesehen ist, das Datenpaket um konkret zu sein. Datenpaket läuft weiter, geht die ganze Geschichte wieder rauf. Wir haben also eine logische Verbindung zwischen diesem und diesem Port, zwischen Client und Server. Dort wird es ausgeführt und wird natürlich dann vom Ergebnis wieder zurückgegeben zum Client, sodass dann der Dienst durchläuft. Das ist dann die gesamte Implementierung. So, das war die allgemeine Schema. Jetzt möchte ich gerne ein spezielles Client-Server-Schema Ihnen noch vorführen. Das sind nämlich die erwähnten RPCs. RPC heißt Remote Procedure Call und das bedeutet, man ruft Funktionen entfernt auf einen Server, der diese Funktionalität zur Verfügung stellt. Also, was wir haben, ist in der Zeitachse ein Client und ein Server. Das Typische ist, der Server wartet erstmal. Der Client hat einen Aufruf. Dieser Aufruf, Prozeduraufruf, wird abgearbeitet. Wird abgearbeitet und statt ihn lokal auszuführen, wird stattdessen eine Hilfsprozedur aufgerufen, sogenanntes Stub, packt alle Argumente zusammen, schiebt das mittels eines RPC-Aufrufes hier rüber und hier an dieser Stelle werden die Argumente entpackt, der Originalablauf, dass die eigene Funktionalität wird hier geleistet, die Ergebnisse wieder verpackt, zurückgegeben, ausgepackt, ein Return, dann ist für den Client, als ob er eine Methode aufgerufen hätte und eine Antwort bekommen hat, nämlich ein Ergebnis. Den Unterschied, dass das jemand ganz anders gemacht hat, den sieht er nicht. Das ist alles transparent. Das ist die Grundidee dabei. Das Ganze ist sehr praktisch. Sie sehen, Argumente müssen gepackt werden, verpackt werden, ausgepackt werden. Da sind die verschiedenen Schichten alle aktiv, die wir vorher genannt hatten. Schicht 5 zum Beispiel, Schicht 6, die da noch mit aktiv sind. RPC ist ein spezieller Aufruf, der wiederum Transportschichten mittelt. RPC kann man unterschiedlich implementieren. Das ist ein Konzept, keine Implementierung. Es gibt RPC-Implementierungen, beispielsweise in der Java, die heißen dann RMI, Remote Method Invocation. Oder auch diverse andere RPC-Arten. Gemeinsam ist dieses konzeptionelle Schema das, was ich Ihnen hier aufgetragen habe. Es gibt natürlich Probleme bei der ganzen Geschichte und die möchte ich Ihnen nicht verschweigen. Das ist die Frage, wie transportiere ich die Daten? Wie mache ich dem anderen Rechner verständlich, wie meine Daten lauten? Die Argumente für RPC sollten maschinenunabhängig sein. Tatsächlich aber sind sie normalerweise maschinenabhängig. Wo ist das Problem? Nun, es gibt Rechner mit Prozessoren wie Motorola oder IBM. Die haben ein Datenformat, wo das 0. Byte das höherwertigste ist und das 4. Byte in einer 32-Bit-Zahl das niederwertigste. Da wird zuerst mal das eine geschickt, dann das zweite, dritte, vierte und so weiter. Das ganze Schema nennt sich Big Endian. Und dann gibt es noch im Konträr dazu das Little Endian Format, das hat die Intel 80, 86, 2, 3, 4, 5, 6, 86er Linie, WEX und so weiter. Diese ganzen anderen Produkte, die haben ein anderes Schema, bei denen bei 0 das niederwertigste ist, nicht das höherwertigste, und das höherwertigste bei 3 ist. Also genau ein Transport in unterschiedlicher Byte-Reihenfolge verlangt. Das ist das Problem. Wie kann man das lösen? Konkret, wenn Sie einen Integer-Wert von 26 haben, das ist in Byte 1a. Wenn Sie das rüberschieben und das empfangende System interpretiert das nicht als 1a, sondern a1. a1 ist als Integerzahl gerade eine 161, also eine ganz andere Zahl. Dadurch, dass die Bytes sequenziell übermittelt werden, dagegen parallel interpretiert, ist die Reihenfolge entscheidend, wie sie gelagert werden in den Hauptspeicher. Byte 0 muss bei Adresse 0, Byte 1, bei Adresse 1 und so weiter gelagert werden. Und die Prozessoren interpretieren die unterschiedlich. Und das bedeutet, das ganze Ding kommt durcheinander. Was Sie machen müssen, ist etwas anderes. Weil wie kann man das Problem lösen, aus Ihrer Meinung her? Wie würden Sie so ein Problem lösen? Ja?
Welche Informationen, wie umskodiert ist?
Genau. Sie müssen nicht nur die Daten schicken, Sie müssen auch die Metainformationen schicken. Wie sind die Daten strukturiert, die jetzt gleich kommen werden? Und dann weiß man, wie man zusammensetzen muss. Kommt jetzt ein Integer, kommt jetzt eine Floating-Point-Zahl, kommt jetzt ein String oder wie immer was? Das ist das Typische. Und das wird gemacht mit XML zum Beispiel, eine Beschreibungssprache, die ziemlich wichtig geworden ist, weil sie unabhängig von der Hardware ist. Sie sagt genau, wie die Datenstrukturen laufen. Und das heißt, mit XML kann man die Datenbeschreibung hinschicken und dann die Daten, egal was für ein Prozessor da hinten läuft, er wird es immer genau richtig zusammensetzen. Das ist entscheidend. Das sind also nicht nur die Datenformate, sondern auch in welchem Abstand. Beispielsweise, wann wird etwas ausgelassen geswitcht und wann muss wieder eine Wortgrenze eingehalten werden. 32-Bit-Worte oder 64-Bit-Worte, wo man mit einem neues Datum beginnen muss, egal was vorgekommen ist. Das wird alles mit diesem XML noch mit durchgemacht. Okay. Jetzt hören wir konkret, das war RPC, Datenformate. Jetzt gucken wir an, erstens, wozu kann man das benutzen? Und dann gebe ich Ihnen ein Beispiel dafür. Erste Frage, wozu kann man synchrone RPCs benutzen? Wozu ist das überhaupt gut? Da habe ich mal ein paar Möglichkeiten eingeschrieben. Und mich interessiert mal, wie Ihre Meinung dazu ist, nachdem ich Ihnen alles erzählt habe, wie RPC funktioniert. Also, kann man es zur Funktionsverteilung in einem Cluster benutzen? Ja oder nein? Wer ist für Ja? Wer ist für Nein? Wer hat keine Meinung? Okay, Sie können damit nichts anfangen. Nun, Funktionsverteilung in einem Cluster. Sie haben mehrere Rechner mit Netz gekoppelt. Sie haben Funktionen, die Sie ausführen lassen möchten. Da können Sie ja Funktion 1, so wie Sie drucken, auf einen Rechner geben, Funktion 2, Sinus berechnen, auf den zweiten. Und dann können Sie natürlich Kommunikation von dem dritten zu sagen, erstens möchte ich den Sinus berechnen, zweitens möchte ich ausdrucken. Und das funktioniert. Sie können die synchrone RPCs erstmal dazu benutzen, Funktionen zu verteilen und sie durch RPCs ansprechen. Okay? Also Funktionen verteilen als Kommunikationsmechanismus RPC, ganz hervorragend, funktioniert gut. Zweite Frage, Last verteilen. Sie haben einen Job, den möchten Sie gerne Last verteilen. Können Sie das mit Hilfe von synchronen RPCs erfolgreich machen? Frage. Ja oder nein? Wer ist für Ja? Eins, zwei, drei. Wer ist für Nein? Fast die gleiche Zeit. Wer weiß es nicht? Okay, der Rest traut sich nicht zu melden. Gut. Nun, die Antwort lautet Nein. Warum? Alle, die Ja gesagt haben, werden sagen, nee, wieso nicht? Ganz einfach. Wenn Sie den Job abarbeiten, dann muss er sequenziell abgearbeitet werden. Wenn die Computer gleich verteilt sind, gleiche Computer, heißt es, beide Computer brauchen für den Job gleich lange. Wenn Sie die Hälfte des Jobs auf dem einen und die Hälfte auf dem anderen haben, dann nützt es Ihnen gar nichts. Wenn der eine das abarbeitet, der andere das abarbeitet, dann gibt es ja Zwischenergebnisse, die müssen ja auch kommuniziert werden. Wenn die kommuniziert werden und der andere ist genauso langsam, dann kommt zu der Abarbeitungszeit auch noch die Kommunikationszeit hinzu und das wird länger. Von Lastverteilung ist keine Rede mehr. In anderen Worten, Sie können gar keine Last verteilen, sondern die verteilen nur etwas, aber es wird nicht schneller. Lastverteilung ist nur möglich, wenn beispielsweise einer der beiden viel schneller ist als der andere, Sie kommen gleich noch, oder wenn man sagen kann, okay, der eine kann etwas anderes tun, während der Job abgearbeitet wird. Wir hatten bisher synchrone RPCs, das heißt, der Auftraggeber muss so lange warten, bis der Auftrag zu Ende ist, dann bekommt er wieder, kann er weitermachen. Er wartet also unnütz, er kann nichts tun. Bei Lastverteilung, bei asynchronen RPCs, das wäre möglich. Aber bei Synchronen ist durch die Warterei nichts gewonnen. Jetzt Sie.
Wenn der Job aber parallelisierbar ist, also
ja.
Wenn es mehrere zerteilen Pakete, dann muss es doch gehen.
Bei Parallelisierbarkeit, die haben wir nicht vorausgesetzt, haben Sie recht, dann könnte es einen Vorteil bringen, vorausgesetzt, das, was parallel abläuft, ist groß und die Kosten der Kommunikation werden mehr als ausgewogen. Das heißt, die Länge des Jobs muss deutlich größer sein als die Kosten der Kommunikation. Wenn die Kommunikation so lange dauert, bringt das nichts. Kann man es gleich auf einen Rechner machen. Also große Jobs mit geringer Kommunikation, die kann man verteilen. Und das, wenn sie parallel abarbeitet sind, wenn es unabhängige Dinge, die man hinterher einsammelt und zusammenpackt, das ist okay. Parallelisierung der Form. Aber gleiche Computer, wo nicht einer schneller ist, Lastverteilung und synchrone RPCs, die warten müssen, die bringt nicht viel. Da muss man eh warten, bis der eine zu Ende ist, dann bis der andere zu Ende ist und so weiter. Das ist wenn die hintereinander ausgeführt werden, bei dieser Art von Jobs, ist Lastverteilung nicht so sinnvoll. Wie sieht es aus mit zentralen Datenbanken, Konsistenz zentraler Datenbanken? Ich vermute, die Mehrheit wird sagen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was eine zentrale Datenbank ist und ich weiß auch nicht, was Konsistenz bedeutet. In dieser Form, da kann man nur sagen, jawohl, synchrone RPCs gehen sehr gut. Man kann abwarten, bis der Dienst fertig ist und man ist synchron. Das heißt, man hat die Ergebnisse erst dann, wenn die anderen auch fertig sind. Das heißt, das Ergebnis ist immer gültig. Fehlertoleranz ist ebenfalls, wenn man zweimal dieselbe Funktion hat, dann kann man die synchrone RPCs so nutzen, dass man sagt, ich hätte gerne die Funktion, egal wo, und wenn sie auf einmal ist, dann wird sie auch ausgeführt. Und die anderen melden sich nicht zum Beispiel. Das ist durchaus ganz gut drin. Okay. RPCs unter Python. Unter Python sind RPCs in Version 3 relativ simpel strukturiert. Da gibt es ein XML-RPC. Sie sehen schon, da wird das Datenformat auch noch beschrieben und übermittelt. XML-RPC und davon gibt es einen Client und einen Server. Davon, in diesem Server gibt es einen Netzdienst, einen Servernetzdienst, der sehr simpel gestrickt ist, ganz einfach benutzt werden kann und eine Klasse, die einen Serverproxy erzeugt, das ist Client. Kommunikation wird mittels HTTP durchgeführt und die URL-Typen sehen dann so aus, dieses Format wird unterstützt als String, um rauszukriegen, wen werde ich überhaupt anschreiben, ansprechen. Gut. Last but not least, unser Beispiel. Der Servercode sieht so aus, ich importiere diesen Simple Server direkt und sage, okay, ich implementiere eine Funktion auf meinem Server, die heißt isBleven, das heißt, ist diese Zahl gerade oder ungerade, ganz einfacher Service. Und sage, okay, gerade oder ungerade, hier return das Ganze durch 2, entweder ist es durch 2 teilbar oder nicht durch 2 teilbar. Das ist mein Service. Der Server wird sich dann eintragen und sagen, bitte, ich habe hier einen Service, der ist auf Port 8000, lokal von Weißwasser. Und dann wartet er darauf, registriert erst seinen Service als mit diesem String isEven und außerdem noch diese Prozedur hier oben definiert, wird registriert und dann wartet er. Wartet er forever, dass da jemand das haben will. Der Client implementiert sich auch, indem er am Anfang so einen Proxy aufsetzt und sagt, okay, ich hätte gerne einen Prozess dafür. Und dann sagt er, was ist es nun? Ich sage, print is even und nutze den Proxy-Server mit dieser Funktion, mit diesem Dienst. Der Proxy-Server guckt danach, gibt es diesen Dienst, ist even? Wenn ja, packt die 3 hin, er nimmt ihn, guckt nach und sagt, nee, ist nicht da. Bei das gleiche bei 100 guckt er ebenfalls nach mit 100 und sagt, jawohl, das ist zu, das ist gleich und gibt das Ganze zurück mit Sieg, mit zu, das heißt, hier steht, ist even, Doppelpunkt und dann kommt zu raus. Also, das ist ein kleines Beispiel, wie man so einen ganz einfachen RPC-Server in Python aufsetzen kann. Gibt es Fragen dazu, zu diesem Gebiet? Wenn keine Fragen sind, dann bedanke ich mich für Ihre Geduld. Wir warten trotz vieler technischer Pannen. Hoffe, Sie haben etwas damit nach Hause nehmen können. Dankeschön.